Ja, ich höre jetzt definitiv auf, irgendwelche Versprechungen zu machen, wenn das man mir das nächste Mal hier auf dem Filmsünder-Kanal hört, weil ich kann es sowieso nicht einhalten, weil unvorhergesehene Ereignisse das ganze Programm immer wieder durcheinander wirbeln. Und darum heisst jetzt am 11. Februar 2023 herzlich willkommen, liebe Filmsündis, zu einer weiteren Spezialfolge. Ja, ich bin quasi auf dem falschen Fuß verwünscht worden, wenn man dem so darf sagen. Oder vielleicht auch auf dem richtigen Fuß. Das erfahren wir jetzt, weil ihr jetzt ja im Titel schon gesehen. Es geht um 25 Jahre Jubiläum von dem Film, den die Filmwelt dann zumal Ende 90er Jahre, glaube ich, schon über den Haufen geworfen hat. Es geht um Titanic, den dann zumal teuerste und erfolgreichste Film, den die Kinowelt jemals gesehen hat. Und ich würde auch sogar behaupten, dass mit diesen 25 Jahren auf dem Buckel ist Titanic wahrscheinlich auch nach wie vor der erfolgreichste Film aller Zeiten. Meine, man hat heute noch darüber, man hat ihn mittlerweile auch schon zum 5. Mal wieder ins Kino gebracht. Und das ist auch das Jahr wieder so, zum 25-Jahr-Jubiläum und auch im Zuge zur neuen Technik, wo ja der James Cameron sich selber so richtig abgefeiert hat, Ende letztes Jahr mit Avatar Way of Water, hat er gefunden, ja, warum bringe ich nicht einen von meinen absolut erfolgreichsten Filmen in neue Technik 3D nochmal im Kino? Und das war für mich natürlich Anlass gewesen für einen von diesen Filmen, der mich Ende 90er Jahre auch sehr gepackt hat, im Kino zu schauen, und zwar nicht nur auf 3D, sondern in 4DX. Was das genau ist, für die das vielleicht nicht wissen, das erfahrt ihr später, aber ich würde sagen, jetzt ist es definitiv mal Zeit, damit wir zusammen über den Film reden.
Camera Speed.
Sound Production, Take One.
Action! Hören Sie, ich hab sie. Ich lasse sie nicht los.
Die Titanic wurde auch das Schiff der Träume genannt. Und das war sie auch. Das war sie wirklich.
Jetzt öffnen Sie die Augen.
Ich fliege. Jack.
Man lernt das Leben so zu nehmen, wie es gerade kommt. Weil jeder Tag zählt.
Ich kann es nie vergessen, Jack.
Ganz viele von euch, wie ich, wahrscheinlich auch mögen sich noch ganz gut erinnern, wo 1997, beziehungsweise bei uns ja 1998, der Film Titanic in die Kinos kam. Das war ein richtiges Phänomen gewesen. Ich bin denkend, ja, 10 geworden in diesem Jahr. Und auch bei uns hat der Film natürlich höhere Wellen geschlagen. Höhere Wellen als die Wellen, die an Eisberg prallt sind bei Titanic, weil sonst hat man ja gesehen, dass dort ein Eisberg auf das Schiff zukommt, beziehungsweise das Schiff auf den Eisberg ist zugefahren. Titanic, ein absolutes Herzensprojekt von James Cameron, der war ja besessen von dem Schiff und dem Untergang von dem Schiff 1912. Und man kann sagen, er ist immer noch recht besessen, dass er das noch nicht ganz hat können verarbeiten in dem Film 1997, sondern das ist etwas, was er bis heute begleitet hat.
I knew I've got to do this movie, but what's my hook? And then it popped into my head, it's a love story. I walked into the studio and I said, Romeo and Juliet on that ship. And the rest is history.
Sagt der James Cameron in einem kurzen Video, wo heisst Titanic 25th Anniversary Reflections, wo ihr auf YouTube findet. Und Quellen zu diesem Video haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ja, der James Cameron sagt, er hat gewusst, er müsse eine Liebesgeschichte erzählen auf dieser Titanic. Und ich habe ja das Gefühl, dass ursprünglich seine Faszination von dieser ganzen Geschichte, ich meine, das war das grösste Dampfschiff gewesen, dann zumal das grösste Kreuzfahrtschiff, das so ein tragisches Unglück gehabt hat, bei der Jungfernfahrt, also bei der ersten Fahrt, die das Schiff überhaupt hat gemacht hat, von England auf Amerika über. Hätte er irgendwie müssen verpacken, die ganze Story, dass es auch, ja, der Allgemeinheit noch ein bisschen besser abrutscht. Vergleichbar vielleicht wie wenn man einem Kind Fenchel, Röseli-Köli oder Gemüsesuppen auftischt, oder? Das ist meistens ja nicht so einfach, verdaulich, oder geht der Kind meistens nicht so einfach, den Gaumen zu trappen. Darum würzt man es einfach noch ein bisschen mit Aromat oder irgendwie ein bisschen Maggi, und dann sind auch die Kinder zufrieden mit dem Menü, was sie serviert bekommen. Und so kommt es mir ein bisschen rein bei Titanic, dass man die ganze Geschichte um das Unglück eben mit dieser 0815 Liebesgeschichte ein bisschen würzt. Und ich muss sagen, mein jüngeres Ich dann zumal, gut 10-jährig. Bei dem hat das relativ gut funktioniert, auch mit dem Titanic. Also meine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau ist gelaufen. Also wir sind definitiv, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Jungspund gewesen, irgendwie in der zweiten Klasse. Und der Film, der hat auch bei uns hat der Furore gemacht, so fest, dass wir dann zumal sogar ein Theater wollen organisieren, wo quasi alle vor der Klasse irgendeine Rolle sich geschnappt haben. Und nein, ich bin nicht der Jack Dawson gewesen, selbstverständlich. Ich bin auch nicht sonst irgendeine sympathische Figur gewesen in diesem Stück oder wäre ich gewesen. Übrigens muss man hier noch sagen, dass es dann schlussendlich gar nicht zu dem Stück gekommen ist, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, ich wäre tatsächlich der Arschloch verlobt gewesen von Rose, der Cal. Ja, wenn man heute so zurückschaut, ist das vielleicht noch relativ lustig, dass ausgerechnet ich die Rolle hat gespielt hatte. Wenn ich mir heute eine Rolle geben so rückblickend, dann wäre es auch die. Wisst ihr noch die eine Party-Szene, die wilde Party auf dem Deck vor der dritten Klasse, wo der eine Eierstock besoffen in den Tisch hineingeht, dann grinsend wieder aufsteht und weiterfährt. Das wäre auch so eine Rolle, die mir entsprochen hat. Aber eben, das mal auf die Seite. Das Theaterstück ist, wie gesagt, nie aufgeführt worden. Der Film Titanic habe ich natürlich aber auch gesehen. Ich glaube, das erste Mal bei meinem Kollegen, beim Sudi, daheim. Und haben ihn dann auch auf Videokassette gewünscht von mir, Gott, ich weiß nicht genau, ob es ein Geburtstag oder zu Weihnachten. Auf jeden Fall habe ich den Film dann auch regelmässig geschaut und hat mich jetzt in meiner Geschichte in den letzten 25 Jahren auch immer wieder ein bisschen begleitet, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Der James Cameron, der hat sich aber nie so ganz trennen von dieser ganzen Story. Eben einerseits hat er die Liebesgeschichte erzählt 1998, wo der Film bei uns ist rausgekommen. In den USA ist er ja schon am 19. Dezember 1997 gestartet und er hat zum 20-Jahr-Jubiläum hat er 2017 nochmal so ein bisschen Nachforschungen angestellt gehabt, um zu schauen, wie akkurat sein Film eigentlich dann zumal war. Weil 1996, wo sie angefangen mit den Dreharbeiten, hat man zwar schon relativ viel herausgefunden über Titanic. Man muss aber sagen, dass in den 20 Jahren, die er dazwischen sind gelegen, zwischen dem Release vom Film und der Dokumentation, die man übrigens auf Disney Plus kann schauen kann, Titanic 20 Years with James Cameron, hat man dann gleich noch 10 oder andere zusätzliche herausgefunden. Vielleicht schnell so ein bisschen grob nochmal zur Geschichte von Titanic. 14. April 1912 ist sie auf dem Weg von Southampton, Großbritannien, auf New York City mit einem Eisberg kollidiert, 20 vor 12 in der Nacht und ist dann 2 Stunden 40 Minuten später auf den Boden vom Atlantischen Ozean gesunken. Genau so lange übrigens, wie effektiv die Teile im Film spielen, die auf der Titanic selber stattfinden. 2200 Passagiere und Crewmitglieder waren insgesamt an Bord vom Schiff. Und nur knapp 700 haben das ganze Unglück überlebt. Bis Mitte 80er Jahre ist Titanic, das Wrack von Titanic, hat als verschollen gegolten, bis die Navy auf einer Geheimmission quasi so beim Vorbeigehen das Wrack von Titanic gefunden hat. Sie haben eigentlich den Auftrag gehabt, zwei versunkene, verschollene U-Boot-Wracks, Atom-U-Boot-Wracks zu suchen. Und die haben sie relativ schnell gefunden gehabt. Und die haben die letzten 12 Tage, die sie dann noch zur Verfügung hatten, gebraucht, für Titanic zu suchen. Und sie haben dann wirklich so mit Berechnungen, wo Titanic den Notruf hat rausgegeben an das andere Schiff, wie lange das hat müssen haben bis zur Absturzstelle, hätte ich jetzt wollen sagen, aber das passt ja beim Schiff nicht. Dort, wo das Schiff ist gesunken, haben sie sich die Navy-Leute dort auf dem Radius irgendwie haben sie sich eingefunden und akribisch abgesucht, bis sie dann dann die Wrackteile von Titanic gefunden haben. Am Anfang sind sie gar nicht, oder haben sie nicht mit Sicherheit können sagen, dass es Titanic war, bis sie den Kessel gesehen haben, weil der eigentlich so sinnbildlich ist gestanden oder ein Charaktermerkmal war, dass man das Schiff nicht erkennt. Später ist dann James Cameron selber mehrere Mal abgetaucht, für das Wrack zu besuchen und zu inspizieren. Insgesamt, glaube ich, etwa 33 Mal hat er das besucht, das Wrack. Und durch seine Psyche und alles und seine Faszination für die ganze Geschichte hat er dann auch die Filmidee gehabt, die er unbedingt umsetzen wollte. Dann, zumal jetzt die Dokumentation ist rausgekommen, hat er dann auch Nachfahren hat er getroffen von Leuten, die beim Unglück von Titanic sind gestorben oder überlebt haben. Und das ist unter anderem schon eine Nachfahrin oder ein Nachfahr vom Isidor Strauss und seiner Frau hat er getroffen. Und da gibt es eine Szene im Film, oder beziehungsweise eine Szene, die es leider nie ganz im Film geschafft hat, weil der Isidor Strauss und seine Frau, die sind schon ein relativ älteres Ehepaar gewesen. Und sie hat ja tendenziell, wie das gelaufen ist, Frau und Kind zuerst, ihr kennt wahrscheinlich die ganze Story, hat sie eigentlich auf das Boot dürfen. Der Isidor hat seine Frau auf das Boot bringen und die Frau sagt ihm so, nein, wir haben jetzt schon unser ganzes Leben zusammen verbracht. Jetzt, bleiben wir auch zusammen. Und sie nähern, also im Film ist es so dargestellt, zurück in ihre Kabine, aufs Bett gelegen. Sie haben sich zusammengekuschelt und dann sieht man so von oben runter, wie sie auf dem Bett liegen und wie das Wasser so langsam ins Zimmer reinläuft. Und sie wissen, dass sie ihrem Handy entgegenschauen. Wunderschöne Szene im Film. Die Szene, die sie oder nicht auf das Rettungsboot wollte, die hat es in der Endfassung vom Film leider nicht geschafft. Aber man muss sagen, das war ja so eine Inspiration für die Szene, wo die beiden Hauptprotagonisten Jack und Rose, gespielt von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, ja, erleben. Sie, die ins Boot reinkommen, ins Rettungsboot, sich aber dann gleich noch umentscheidet und mit dem Jack auf dem Schiff bleibt. Also ist natürlich die dramatischere Version von dem Ganzen, aber gleich hat es die Geschichte sozusagen von Isidor Strauss und seiner Frau dann gleich auch noch in diesen Film reingeschafft. Ja, was man auch noch muss sagen, der James Cameron hat dann auch gewisse Sachen probieren nachzustellen, um herauszufinden, ob das, was er im Film dann zumal abgebildet hat, 1997, der auch tatsächlich zutroffen hat. Eins davon ist die ganze Geschichte, wie Titanic dann ist gesunken. Ganz spektakulär, ihr mögt mich erinnern an die Szene. Zuerst immer gesehen, wie das Schiff in den Eisberg hineingeht, wie es vorher langsam absinkt, wie sich die Kammern mit Wasser füllen, sich immer wie mehr der Bug runterbiegt und so, bis irgendwann ist das Material, das nicht mehr aushält, das Schiff so ziemlich in der Mitte abeinander bricht, der Hinterteil vom Vorderteil noch so ein bisschen aufgeschrissen wird, der abreißt, aber Kate hängt sie und er vom vorderen Teil dann auch wieder so ab, also sich wieder senkrecht aufstellt und er so gerade aber ins Wasser versinkt. Ja, das einigermassen schlau erzählt gehabt. So hat man es auch dann zumal dargestellt in dem Film und so hat man das Gefühl gehabt, könnte es einigermassen abgelaufen sein. Jetzt hat man aber dann 2017 für den Doc-Film mit Modellen nochmal probiert, das nachzustellen. Man hat Computermodelle geschaffen, wo man aber gemerkt hat, man kann nicht alle Eventualitäten einbauen, die wahrscheinlich beim Sinken von dem Schiff reingespielt haben. Und darum hat man es dann mit einem physischen Modell noch gemacht, also mit ein paar physischen Modellen, und hat dann herausgefunden, ja, es könnte einigermaßen so abgelaufen sein. Es macht aber keinen Sinn, dass das Heck, bevor es senkrecht absinkt, zuerst noch hinterziehen, nochmal ins Wasser abgetatscht. Das hat man müssen sagen, okay, das ist jetzt nicht ganz korrekt gewesen, so ist es auch nicht gelaufen, hilft aber im Film natürlich noch für ein bisschen Dramaturgie zu entstehen. Eine weitere Frage, die natürlich die Welt seither beschäftigt, seit dem Unglück, hätten mehr Leute können gerettet werden, wenn es mehr Rettungsboote hätte? Da haben sie ja Versuche gestartet, James Cameron zusammen mit seinem Team, wo sie anhand vom Tempo ausgerechnet, wie viel Zeit das Jahr hatte. Es war, glaube ich, wie gesagt, 2 Stunden 40, nachdem das Schiff ist mit dem Eisberg kollidiert, ist es untergegangen. 1,5 Stunden bevor sie definitiv abgesoffen ist, Titanic, hat man erst angefangen, das Rettungsboot ins Wasser zu lassen. Und durch das Ausrechnen, wenn man mehr Rettungsboote hatte, auch anhand der Crew, die überhaupt die Rettungsboote können, ins Wasser reinlassen konnte, hat man gemerkt, es wäre gar nicht gegangen. Es wären wahrscheinlich auch eher noch mehr Leute gestorben, weil es Probleme gab, weil man sich gegenseitig neu in die Quere wäre gekommen. Ja, das sind so ein bisschen die Facts, die man in dieser Doku noch sieht aus 2017. Und wie gesagt, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch die reinziehen auf Disney+. Plus. Geht gut verdaulich in 47 Minuten, also der verbratet er auch nicht allzu viel Zeit. Ganz im Gegensatz verhält es sich zu diesem 3-stündigen Film, beziehungsweise 3 Stunden 14, wo jetzt wieder in die Kino gekommen ist, passend zum Valentinstag, der nächste Woche ansteht. Und das kommt für mich persönlich, ehrlich gesagt, zu einem schlechten Zeitpunkt, weil Im Dezember, ihr mögt mich vielleicht erinnern, haben wir hier auf diesem Kanal einen sogenannten Adventskalender gemacht, wo ganz viele schillernde Persönlichkeiten aus unserem Umfeld über ihre Guilty Pleasure Filme geredet. Und im Türli Nummer 19 hat die liebe Tracy Mather über genau diesen Film geredet, wo es heute darum geht, nämlich Titanic, und gefunden, das ist doch echt der Inbegriff von einem Guilty Pleasure. Und ich habe ihr dann zumal recht geben. Und sie hat es so wunderbar gemacht, ihr kurzen Beitrag zu Titanic, dass ich jetzt so richtig Lust habe, den Film wieder mal zu schauen. Ich habe mir den auch etwa anderthalb Jahre vorher mal auf DVD gekauft. Ja, auf DVD. Und habe ihn dann nie geschaut. Und nach dem Adventstürli Nummer 19 habe ich mir Titanic wieder reingezogen, glaube ich, nach Jahren wieder mal. Und ja, das war ein relativ dummes Timing gewesen. Man könnte auch sagen, ein scheiß Timing, weil jetzt, nicht einmal zwei Monate später, der Film ja wieder ins Kino ist gekommen. Und als jemand, der den Film dann zumal nicht im Kino hat gesehen oder bei der Wiederaufführung 2009 ist das, glaube ich, auch nicht im Kino hat gesehen, habe ich gefunden, als richtiger Filmfan und als jemand, der Titanic ja eigentlich schon seit dem Jahr gefeiert hat, wo er rausgekommen ist, auch gewisse Passagen aus dem Film, da kommen wir dann später noch dazu, muss ich doch den Film jetzt hier überarbeiten, der Verfassung noch mal schauen. Und da hat es nicht gelangt, den Film einfach nur auf 3D zu schauen, sondern ich habe gefunden, wenn schon, dann schon, und bin auf 4DX oder in 4DX schauen. Und das, liebe Leute, das ist ja quasi Achterbahnfahrt im Kino selber. Also man hockt da so auf beweglichen Sesseln, also das sind meistens irgendwie 5 Plätze, die aneinander sind, also nebeneinander. Das ist beweglich, also sprich, wenn im Film irgendetwas abgeht, dann bewegen die Sitze manchmal mit. Also je mehr Post abgeht, dann geht es ein bisschen mehr zur Sache. Und gleichzeitig hat man auch noch Effekte, wie das einem Wasser ins Gesicht gespritzt wird, je nachdem. Man hat heissen Dampf, der von hinten kommt, also Dampf oder heisse Luft, die von hinten kommt. Oder wenn irgendjemand eine Pfuste in die Fresse bekommt, dann gibt es auch irgendwie so einen Druck von hinten. So. Also es ist relativ lustig und ich denke, Titanic ist doch der beste Film, wo man das 4DX so richtig geniessen kann. Vorher habe ich von Ghostbusters Afterlife in 4DX gesehen und der Film geht von mir aus gesehen, ist jetzt nicht gerade, ist schon lustig gewesen auf eine Art und Weise, aber Titanic ist natürlich als Katastrophenfilm noch besser prädestiniert für so ein 4DX-Kinoerlebnis. Und ja, ich habe gefunden, es passt. Was ich aber auch muss sagen, ich habe mir ehrlich gesagt wirklich überlegt, 3 Stunden 14 geht ja der Film, ich habe es schon gesagt. Und davon sind ja nicht übertrieben, anderthalb Stunden ist ja, schafft man so an den Clash her mit dem Eisberg. Und wenn man den Film alle paar Jahre mal schaut, dann kann man die vielleicht ein bisschen flache Liebesgeschichte kann man noch so verschmerzen, sage ich jetzt mal. Wenn man den Film aber innerhalb von 2 Monaten ein zweites Mal schaut, ja, dann ist das schon ein bisschen langfädig, weil man muss sagen, es ist halt der gleich. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, relativ 0815 Liebesgeschichte. Und darum habe ich mir überlegt, soll ich vielleicht erst nach anderthalb Stunden ins Kino gehen? Ich dachte, nein, das kannst du nicht bringen. Komm, jetzt hockst du es durch. Und ich muss sagen, es ist einigermaßen gegangen. Und man hat auch schon so ein bisschen probiert, in den ersten anderthalb Stunden da so ein bisschen die 4DX-Effekte reinzubringen. Wenn zum Beispiel die ganzen Gerätschaften, die es braucht, für so ein Dampfschiff anzutreiben, wenn sich die bewegen, hat man dort schon so ein bisschen Bewegung gespürt, im Sessel. Und irgendwie, wenn es dann in den Bereichen war, wo sie Kohle müssen reinschaufeln, für das Dampfschiff angetrieben wird, dann hat man die Hitze auch gespürt. Und so, es war recht herzig gewesen, aber es hat mich gleich so ein bisschen, ja, so stiefmütterlich, so à la, ja, wir müssen auch jetzt auch schon ein bisschen Bewegung reinbringen, aber dann ab den anderthalb Stunden, wo dann tatsächlich das Unglück passiert, ist es dann recht abgegangen, vor allem dann, wo der Jack und Rose dann müssen durch die Gänge flüchten und Wassermassen auf sie zukommen und sie zum Teil sogar mitgeschrissen werden. Ja, da hat es relativ gerumpelt und gesumpelt da in diesem Kinosessel und da mit Wasser Spritze haben sie nicht gegitzt. Also ich muss sagen, das war eine relativ unterhaltsame Geschichte gewesen. Und ja, es war auch witzig gewesen, ich war mit mehrheitlich jungen Leuten in diesem Kino gewesen. Ich war einer der wenigen gewesen, die ich würde sagen, den Film auch schon gekannt hat, weil das hat man an gewissen Passagen gemerkt gehabt, wo die jungen Leute nachher haben müssen lachen. Eine Szene zum Beispiel, wo die Rose den Jack muss befreien mit dem Bieli und er ihr dann sagt, weil sie mit dem Bieli ihm ja die Handschuhe so aufschlagen, ja, üb doch schnell zuerst an diesem Schaft aus Holz. Dann hackt sie mit dem Bieli in den Schaft hin und sagt, ja, jetzt probiere die gleiche Stelle nochmal zu brechen. Dann hackt sie nochmal, schlägt einfach irgendwie einen halben Meter nebendran. Dann haben schon mal alle müssen lachen und dann sagt er, okay, gut, das sollte als Übung länger, komm jetzt und so. Ja, es ist irgendwie gleich noch eine recht witzige Szene gewesen. Und da hat man ja gemerkt, in den Leuten, dass der Humor irgendwie noch so den Nerv breicht hat. Ja, alles in allem würde ich sagen, wenn ihr jetzt den Film schon lange nicht mehr gesehen habt und Titanic wirklich auch mal im Kino gesehen habt, dann lohnt sich das, glaubst du? 3D ist halt, ja, so ein bisschen. Am Anfang musste ich mich ein bisschen daran gewöhnen, weil der Film halt nicht als 3D ausgelegt war. Es ist wirklich ein bisschen konstruiert. Teilbilder, also gerade so Aufnahmen, die ein bisschen von weiter her kommen, die sehen verdammt gut aus. Aber sonst, der Rest ist echt 3D, könnte man sich theoretisch schenken. Ist jetzt nicht so, dass der Film extrem gewinnt durch das. Kann man aber durchaus mal machen. Und wie gesagt, wenn ihr drauf steht, auf das 4DX-Erlebnis, dann könnt ihr euch das gut da tun. Wie gesagt, die anderthalb Stunden, die noch kommen, nachdem Titanic mit dem Eisberg kollidiert ist, ist es relativ amüsant und schon ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Aber eben, man muss, glaube ich, ein bisschen das Herz haben für den Film, wenn man sich das möchte gönnen, weil es kostet auch einigermaßen etwas. Also, da kommt ihr mit normalen 20 Franken, was so ein Kinobillion normalerweise kostet, nicht durch. Da müsst ihr schon mal 10 oder 15 Franken oben drauf rechnen. Gut, ich würde sagen, das wäre es mal so ein bisschen zum Filmerlebnis. Eine Frage, die viele Leute dürfen beschäftigen, die den Film vor 25 Jahren das erste Mal gesehen haben, vielleicht zwischendurch noch mal, aber das Zeitchen schon nicht mehr. Verhält der Film noch mit dieser etwas plumpen Liebesgeschichte? Und auf diese Frage möchte ich gerne noch etwas genauer eingehen jetzt hier in diesem Podcast.
Ist da jemand?
Ja, was sehen Sie?
Eisberg direkt voraus!
Danke sehr.
Und darauf gebracht hat mir einen anderen Podcast, dieser Frage mal ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und zwar ist da wieder einmal der Christian Kühne-Kühnemann schuld. Der hat vor kurzem auf seinem Podcast-Kanal Movie Break, wo er ja das Format Movie Virgins bedient, wo er Gäste hat, wo Filme schauen, die sie noch nie gesehen haben, die allgemein als Klassiker gelten. Und da ist jetzt Titanic vor kurzem ein Thema gewesen. Und dort sind die beiden sich eigentlich einig gewesen, dass die ganze Geschichte nachdem das Titanic mit dem Eisberg kollidiert ist, wenn es dann so ein bisschen in die Katastrophengegend hineingeht, dass dort der Film heutzutage immer noch extrem gut verhält. Die Liebesgeschichte ist aber immer wieder so ein kleines Diskussionsthema, wo auch der Kühne müsste sagen, er, der Film eigentlich gerne hat, das ist ihm dann gleich auch ein bisschen too much gewesen. Das ganze Umgesülze und dann am Schluss nimmt es ja dann auch noch andere, also ganz krasse Züge an, wenn sie dort zusammen mit dem Wasser drinnen sind und der Jack dort verfrüht und ja, und sie, wo noch, oder er, wo ihr noch sagt, versprich mir, dass du überlebst und sie, ich verspreche dir, blablabla. Die kennen ja die Geschichte, da muss ich nicht mehr genauer drauf eingehen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass viele Leute sagen, oder die Leute sagen, ich will den Film nicht mehr schauen, weil man eben genau diese Liebesgeschichte so das Ganze ein bisschen madig macht. Ich habe jetzt diverse Theorien aufgestellt, wie dass man sich den Film ein bisschen schönreden kann. Das habe ich gestern entwickelt, auch durch das geschuldet, dass ich jetzt in der kürzesten Zeit nochmal geschaut habe. Ehrlich gesagt habe ich mir im Dezember diese Gedanken nicht gross gemacht. Und jetzt, so gestern beim Schauen, habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie könnte man sich echt diese Geschichte schönreden, damit das Filmerlebnis nicht unter dieser Liebesgeschichte leidet. Ja, einerseits könnte man sich ja sagen, dass die Rose sich, ich meine, das ist eine alte Frau, die mit 101-jährig zum ersten Mal in ihrem Leben, muss man hier noch betonen, irgendwelchen Menschen von dieser Liebesgeschichte erzählt, was sie scheinbar auch noch dann zumal 1912 auf dieser Titanic erlebt hat. Sagt denn die gute Dame wirklich die Wahrheit? Das ist das, was man sich so ein bisschen fragen könnte. Könnte es vielleicht sein, dass sie den Jack auf dieser Titanic nie getroffen hat? Wahrscheinlich war die Rose ja auf dieser Titanic gewesen, aber hat es so jemand wie einen Jack überhaupt gegeben? Es könnte nämlich gut sein, dass sie das nur als Anlass genommen hat, aus dem Gefängnis, wo sie ja drinnen war, von ihrer Mutter und dem reichen Verlobten, wo sie ja hat müssen heiraten, weil ihre eigene Familie kein Geld mehr hatte, dass die einzige Überlebenschance, ja, für ihr Zeichen wäre für ihre Familie. Ist der Jack so ein bisschen, sagen wir es mal analog, und das ist jetzt ein Spoiler für Fight Club, analog zum Tyler Durden vielleicht, ist ja das, was der Tyler Durden für Edward Norton bei Fight Club ist, der Jack so ein bisschen für die Rose. Weil es fällt halt schon so ein bisschen auf, dass er immer genau das sagt, was sie in diesen Momenten sollte denken. Klar widerspricht sie ihm manchmal schon, aber er sagt schon immer genau das, was passt. Darum kann es gut sein, dass sich die Rose, der Jack, eingebildet hat, dass er so wie die Initialzündung war, für das sie sich getraut hat, aus dem Gefängnis auszubrechen, wo sie drin ist gehalten worden. Aber der Jack hat es vielleicht gar nicht gegeben, denn zumal. Vielleicht ist er ja einfach eine Metapher für eine persönliche Emanzipation, die ihr selber stattgefunden hat. Es kann aber auch gut sein, dass sie dann zumal, als sie im Schiff war, kurz jemanden getroffen hat, wo dem Jack oder dem Jack könnte entsprechen. Das würde nein, einfach würde heissen, dass sie sich vielleicht die Liebesgeschichte zudichtet hat, dass sie vielleicht, ich weiss doch auch nicht, dort, dass irgendwie ein Reling ist gestanden, in die dritte Klasse habe gesehen, vielleicht dort einen hübschen jungen Mann gesehen, wo dem Jack einigermaßen entsprochen hat und sie sich dann die ganze Liebesgeschichte vorgestellt hat. Was dafür spricht, dass sie die ganze Liebesgeschichte nur erfunden hat, ist der ganze Kitsch und auch ein bisschen das Übertriebene, was ich vorhin angesprochen habe. Vielleicht zum Teil auch ein bisschen die Löcher in der Geschichte, würde sie erklären, wenn man davon ausgeht, dass eine 101-jährige Frau sich zurückerinnert an eine Zeit, die schon 85 Jahre her ist, dann könnte man sich das so wirklich ein bisschen schönreden. Das einzige Problem in diesem Zusammenhang ist, was ist mit dieser Zeichnung, die man ja gefunden hat in diesem Safe, wenn es den Jack nicht gegeben soll haben, wo kommt denn die Zeichnung her? Und es muss ja die Rose sein auf dieser Zeichnung, weil sie ja das Smaragd-Diamant, das Collier um den Hals dreht. Also eine einfache Erklärung wäre natürlich auch einfach nur, dass der Diamant vielleicht gar nie gegeben hat oder beziehungsweise nie Besitz war von dieser Dame, die sich am Schluss als Rose ausgibt. Weil ich meine, es sieht sie nie jemand mit dem Diamant in der Hand. Man sieht nur am Schluss, wie sie den über Bord wirft. Aber es kann auch gut sein, dass das auch eine von diesen Einbildungen ist von dieser Dame. Wer weiss. Es kann aber auch gut sein, dass die Rose tatsächlich einen jungen Maler oder einen Maler aus der dritten Klasse kennengelernt hat, dann zumal, als sie auf der Titanic war, wahrscheinlich der vielleicht auch gezahlt hat, dass er sie Blut mit dem Collier um den Hals zeichnet, einfach nur für ihren Arschloch verlobt, eins auszuwischen, weil sie das Gefühl hat, der hat eh keinen Kunstgeschmack und wenn er schon Kunst über Landschaften nicht versteht, die einzige Kunst, die er wahrscheinlich versteht, sind einfach Blut in die Brüste. Das klingt jetzt alles recht an den Haaren herbeizogen, das ist mir sehr bewusst natürlich, aber eben, wenn man den Film innerhalb kürzester Zeit nochmal schaut, dann macht man sich halt so gewisse Gedanken, so Spielereien im Kopf. Was dafür spricht, dass sie den Jack nie getroffen hat, ihr mögt mich noch erinnern, das ist ja etwas, was sogar noch offen angesprochen wird im Film, oder? Der Schatzsucher, der Bill Paxton, sagt ja noch, wir haben nichts über diesen Jack gefunden, sein Name taucht nirgendwo auf. Oder ist sein Kollege? Ist ja gleich, auf jeden Fall. Dann sagt ja sie, die alte Rose, ja, sie haben gar nie, sie erstaunt sie nicht. Sie, ich meine, er hat ja die Karte beim Poker gewonnen. Was für ein ergebiger Zufall, he? Nicht wahr? Sie hat auch nie über ihn geredet, nicht mal mit ihrem Mann, wo sie wie lange zusammen war, 60 Jahre oder noch länger, ist irgendwie auch noch ein bisschen schräg. Und er existiere nur in ihrer Erinnerung. Das kann man natürlich jetzt auch interpretieren, wie man will. Und es gibt noch ein anderes lustiges Gedankenexperiment, das ihr könnt machen, falls ihr den Film gleich wieder einmal schaut. Wenn ihr das Schlussgespräch zwischen Bill Paxton und der Enkelin von Rose mal beobachtet, hört dann mal zu, was sie sagen. Und geht mal davon aus, sie beide gehen davon aus, dass Rose die ganze Geschichte nur ausgedacht hat. Dann geht das Gespräch nämlich auf. Wie gesagt, am Schluss ist es ein bisschen komisch, dass sie dann den Diamant, den sie vielleicht gar nicht gehabt hat, ins Wasser schießt, wobei man eben sagen kann, das könnte alles in ihrer Einbildung stattfinden. Ja, wie gesagt, das sind alles so ein bisschen Gedankenspielereien. Weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sich der James Cameron so viele Gedanken gemacht hat, sondern einfach die plumpe Liebesgeschichte erzählt hat, wo wir hier auf der Kinoleinwand sehen. Und ich komme zu dem, da muss ich jetzt schnell so ein bisschen auf das Oeuvre von dem lieben James Cameron eingehen. Was man James Cameron definitiv nicht absprechen kann, ist, dass er ein wahnsinniger Regisseur ist. Ich meine, was der alles Inszenatorisches geleistet hat in den letzten 40, 50 Jahren, das ist einfach unglaublich. Die müssen nur seine Filmhistorie mal ein bisschen genauer anschauen. Was der alles für Meisterwerk, auch optische, gemacht hat für das Kino, das hat wirklich einen grossen Respekt verdient. Was der James Cameron aber definitiv nicht ist, ist einer, der komplexe und vielschichtige Geschichten erzählt. Für diesen Vorwurf ein bisschen natürlich noch zu stützen, schauen wir, wie gesagt, schnell ein bisschen das Oeuvre von dem James Cameron. Ich habe eine kleine Auswahl getroffen von Filmen, wo der James Cameron entweder Regie geführt hat und das Drehbuch geschrieben oder nur das Drehbuch geschrieben. Also wir fangen nochmal an 1982 mit dem Film Piranha 2. Drehbuch und Regie James Cameron. Der Titel sagt eigentlich schon, was es schädert. Es geht um Piranhas, die durchdrehen und Menschen fressen. Darum eine relativ simpel gestrickte Geschichte. Haltet, was verspricht, sagen wir es mal. So, 1984, Terminator, auch wieder Drehbuch und Regie. Die ganze Handlung kann man eigentlich relativ kurz zusammenfassen. Roboter aus der Zukunft wird zurückgeschickt, für die Mutter von einem späteren Rebellenanführer zu töten. Und gleichzeitig wird ein Soldat zurückgeschickt, der das verhindern soll. Ja, das ist eigentlich die Geschichte vom Terminator. Bös gesagt, muss ich jetzt hier noch erwähnen. Ich habe Spass an diesen Filmen. Es ist echt nur zum Betonen, dass es relativ einfache Storys sind. Es ist echt eine 0815 Horrorgeschichte, wenn der Terminator schaut, wie der Arnold Schwarzenegger, der die beiden verfolgt, unterwegs ist und so und so. Um das geht es eigentlich den ganzen Film durch. 1985, Rambo First Blood Part 2. Also das ist der zweite Rambo-Film. Drehbuch James Cameron. Und Rambo 2 hat mittlerweile einen Kultstatus, das geben wir ihm. Aber schaut mal die Story an und ist berechtigterweise, glaube ich, nach dem ersten Rambo relativ ein Absumpfer. 1986, Aliens. Wie gesagt, eine der besten Fortsetzungen, die es jemals gegeben hat. Nach dem Original Alien von Ridley Scott hat der James Cameron 7 Jahre später Aliens ins Kino gebracht, wieder Drehbuch und Regie. Aber eben, was ist die Prämisse von diesem Film? Man hat in Alien ein Alien gehabt, das auf einer Raumstation auf Leute losgeht, also machen wir quasi das bewährte Rezept für eine Fortsetzung. Grösser, schneller, härter. Das sagt schon der Titel, oder? Das Aliens. Der Titel allein ist genial. Er verratet eigentlich schon, was es geht. Es ist jetzt nicht nur ein Alien, sondern es sind mehrere Aliens, die gegen eine ganze Armee, in Anführungszeichen, oder gegen so eine Truppe von Space-Soldaten antritt. Auch wieder sehr, relativ einfach gestrickt, aber sensationell inszeniert. 1991, Terminator 2, einer der bestaussehendsten Actionfilme heute noch. Über 30 Jahre später. Die Geschichte ist schon relativ einfach. Man schickt wieder zwei zurück in eine Zeit, weil der eine muss den zukünftigen Rebellenführer umbringen, der andere muss ihn beschützen. Ja, relativ einfache Geschichte. Was man noch so als Twist einbaut, ist, dass der, der im vorderen Film böse war, oder das Modell ist jetzt gut und so, aber das heisst eh schon im Trailer, ist jetzt gleich auf jeden Fall eine simpel gestrickte Geschichte. 1994, True Lies. Drehbuch und Regie James Cameron. Wobei man muss sagen, True Lies ist ja nicht eine Geschichte, die von ihm aus ist, sondern ist ein Remake von einem französischen Film. Darum muss man sagen, Kreativität sei mal dahingestellt. 1997, Titanic, da habe ich schon genug darüber geredet, warum ein bisschen plump. Und die besten von mir aus gesehen, aktuelleren Beispiele, 2009 Avatar und 2022 Avatar The Way of Water. Ich meine, über Avatar hat man ja schon ausgelassen, es ist im Prinzip echt Pocahontas oder der mit dem Wolf tanzt, habe ich auch schon gehört. Ich habe übrigens den ersten Avatar jetzt endlich auch mal nachgeholt. Das ist jetzt das 15 Jahre nach dem ersten. Ich habe es von dem abhängig gemacht, ob ich den zweiten im Kino schaue. Das muss ja wahnsinnig sein, rein optisch. Nach dem ersten habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust mehr gehabt, ins Kino zu gehen. Darum habe ich mir das geschenkt. Ja, ihr seht ein bisschen. Der James Cameron ist definitiv nicht unbedingt einer, der die komplexesten Geschichten oder die spannendsten Stories erzählt in seinen Filmen. Aber wie gesagt, ich meine, schon allein die optischen Sachen sind es einfach schon wert, dafür ins Kino zu gehen. Bei Avatar 2 hat es mir jetzt nicht gereizt, was dort auch noch ein bisschen mitgespielt hat, ist halt das echt die Navi. Das sind so Figuren, die nie wie. Das hat mich persönlich einfach nicht gebracht. Ich weiß auch nicht wieso. Und ich bin in letzter Zeit jemand, der relativ vielen Filmen etwas abgewinnen kann und irgendwie ein bisschen berührt ist von den Geschichten, die erzählt werden. Bei Avatar habe ich noch irgendwie gefühlsmässige Regungen gehabt. Darum habe ich es nirgends lassen. Aber eben, wie gesagt, James Cameron, ein wunderbarer Filmemacher. Ja, darum. Auch das Fazit zu Titanic zum Schluss. Wenn ihr dem Film irgendwie ein bisschen etwas könnt abgewinnen könnt, ihr wieder mal schauen wollt, überhaupt mal schauen, gönnt euch den Kinobesuch. Ihr müsst euch, wie gesagt, wie bei allen Filmen in letzter Zeit, die ich hier bespreche, ein bisschen Sitzleder haben. Wer geht? 3 Stunden 14 Minuten. Und wenn es keine Pause gibt, dann können das je nachdem ein bisschen anstrengend die 3 Stunden 14 Minuten sein. Ich muss aber sagen, wenn ich den Film innerhalb von 2 Monaten zweimal gesehen habe, ist mir nicht gross verleidet. Also es ist mir nicht langweilig geworden während dem Film. Aber wie gesagt, man kann sich zwischendurch noch so ein bisschen Gedankenspiele erlauben. Die sind völlig überflüssig, weil man genau weiss, dass dort keine tiefere Geschichte dahinter steckt. Aber es ist gleich relativ lustig, wenn man das mal macht. Ja, gehofft gehabt, dass ich nicht allein muss gehen in Kino. Eigentlich hätte ich ja die liebe Tracy Mather mitnehmen, weil sie ja schon hier offiziell gestanden hat, dass Titanic einer von ihren Guilty Pleasure ist. Und ich dachte, sie wäre doch noch so eine perfekte Begleitung für die Kino zu gehen. Dummerweise hat sie den Film schon mal gesehen im Kino. Ich glaube, dann zumal 2009, wo er schon mal ist, wieder aufgeführt wurde und hat gefunden, das reicht ihr jetzt. Jetzt hat sie ihn ja mal im Kino gesehen. Darum, liebe Leute, alle die, die gehofft haben, dass ihr jetzt hier von Tracy noch etwas gehört zu Titanic, war leider nichts gewesen. Aber alle, die Tracy gerne haben, dann kann ich sagen, Freude herrscht! Bei einer Woche ist sie wieder richtig zu Gast hier bei den Filmsünder. Gutes Jahr, nachdem dass wir zusammen Spider-Man No Way Home haben besprochen, gehen wir wieder zusammen ins Kino.
Und gäng, wenn man denkt, jetzt ist fertig, geht es noch weiter. Die Rede ist hier von Marvel-Filmen, von den MCU-Filmen. Und zwar ist der nächste Film, der jetzt ganz gross ist und auch ganz gross diskutiert wird, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Und ja, was erwarte ich von diesem Film? Ganz ehrlich, jeder Film, der nach Endgame spielt, ist sehr schwierig einzuschätzen. Man weiss gar nicht, ja, auf was rausläuft es eigentlich. Was muss ich mich genau einstellen? Klar, der Trailer verratet so ein bisschen, was, in welche Richtung es geht. Wie es dann aber endet, das weiss ich nicht. Ich mache mir nicht zu viele Gedanken, was könnte dabei rauskommen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Auf den neuen Film von Ant-Man, auf den dritten Film, wo es um Ant-Man geht und um The Wasp. Und jetzt hier in diesem dritten Teil spielt ja noch die Tochter mit vom Ant-Man, vom Scott Lang, der jetzt aber schon ein bisschen älter ist. So, also könnte es noch spannend werden. Der Bodo und ich, wir sind auch sicher sehr gespannt drauf.
Ja, gespannt und ehrlich gesagt auch ein bisschen gestresst, weil ihr kennt das Marvel Cinematic Universe vielleicht, da muss man sich ja ein bisschen darauf vorbereiten, auf jeden Film, weil die irgendwie alle miteinander zusammenhängen, also nicht nur mit Filmen, sondern manchmal sogar noch mit den Serien. Und darum habe ich mich gefragt, das ist echt die perfekte Vorbereitung, ich sage, für Leute, die im Marvel Cinematic Universe auch schon ein bisschen versierter unterwegs sind, vielleicht den einen oder anderen Film schon mal haben gesehen und ein bisschen wissen, um was es geht. Also wenn man sich für Ant-Man and the Wasp Quantumania gut vorbereiten will, dann müsste man aus meiner Sicht, oder könnte man aus meiner Sicht, den ersten Ant-Man nochmal schauen, dann Captain America Civil War, Ant-Man and the Wasp, aber Achtung, nur bis kurz vor dem Abspann, dann müsst ihr dann abstellen, Avengers Infinity War zuerst schauen, nachher nachdem der Abspann von Ant-Man and the Wasp und nachher Avengers Endgame. Und zum Schluss vielleicht noch schnell ein kleiner Recap oder Zusammenschnitt von der ersten Staffel Loki. Und vielleicht, wenn ihr noch Bock habt, nach all dem noch Doctor Strange and the Multiverse of Madness noch mal schauen. Und dann solltet ihr aus mir erwarten, aus relativ gut vorbereitet sein für den nächsten Ant-Man and the Wasp-Film Quantum Mania. Also ich bin gespannt, ob ich das noch herbekomme innerhalb von einer Woche. Und wenn noch nicht, ist ja gleich, weil zusammen mit der Tracy gibt es sicher eine ganz coole Sache. Und ich freue mich, nächste Woche wieder mal einen Gast dürfen zu begrüßen, nachdem ich jetzt viermal hier auf mich allein gestellt war und euch mit meiner Stimme gelangweilt, wird es nächste Woche dann wieder ein bisschen dynamischer. Ich wünsche euch bis dahin eine ganz gute Woche, falls ihr euch vorbereitet auf Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, gute Vorbereitung. Und falls ihr euch nicht vorbereitet und sonst noch einen guten Ratschlag wollt, zum Schluss braucht eure Nase. Weil es könnte ein Eisberg auf mich zukommen.
Oh mein Gott. Das war haarscharf, oder? Und du willst Eis riechen können? Meine Güte.
Okay, that's a wrap.